Ja, guten Morgen. Ich darf mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für Erich, für die Einleitung, dass Sie alle heute hier sind. Und ich möchte mich ganz kurz noch vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Hendrik Malgo. Ich habe heute meine liebe Frau Bettina mit dabei. Und wir haben noch eine Tochter, Tamina, die ist 7 Jahre alt und befindet sich momentan im Ameisenlager von unserer Jungschar. Ich bin seit 11 Jahren Mitarbeiter im Missionswerk Mitternachtsruf. Und ich bin dort verantwortlich für unsere Verlagsarbeit und für unsere Videoproduktionen. Kommen wir zum heutigen Thema, der Kampf gegen die Wahrheit. Wir alle haben vermutlich eine Person in unserem Leben, von der wir uns schon lange wünschen, dass er oder sie sich bekehrt. Jemand, dem wir vielleicht schon alles sagen konnten, der vielleicht das Evangelium gehört und auch verstanden hat. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mal an eine solche Person denken, vielleicht einen Freund, eine Freundin oder Angehörige in der Familie. Und stellen Sie sich vor, dass Sie dieser Person einmal die folgende Frage stellen könnten. Wenn ich dir beweisen kann, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist, würdest du dich dann bekehren? Wenn ich dir beweisen kann, dass die Bibel die Wahrheit und Gottes Wort ist, würdest du ihr glauben? Wissen Sie, was die meisten Menschen antworten werden? Nein. Nein, auch wenn du mir beweisen könntest, dass die Bibel die Wahrheit ist, glaube ich ihr doch nicht. Weshalb? Weshalb wollen die Menschen der Wahrheit nicht glauben, selbst wenn man sie ihnen beweisen könnte? Mit dieser Frage möchten wir uns heute beschäftigen und wir finden die Antwort darauf in Römer Kapitel 1. Und bevor wir das aufschlagen, möchte ich auch noch mal ganz kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir auch und nochmals danken für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen unter dein Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir die richtigen Worte schenkst und uns offene Herzen, dass wir dein Wort verstehen, dass wir in der Erkenntnis und in dir wachsen können. Und bitte schenk auch, dass dieser ganze heutige Morgen allein zu deiner Ehre dienen darf. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, bevor wir in den Text von Römer 1 einsteigen, möchte ich noch einen wichtigen Punkt festhalten, damit wir die Aussagen von diesem Bibeltext richtig einordnen. Die Aussagen in der Bibel, die haben eigentlich immer mehrere Bedeutungen. Wir können uns das wie verschiedene Ebenen vorstellen. Die oberste Ebene und die primäre Bedeutung ist die heilsgeschichtliche Bedeutung. Damit meinen wir das, was der Autor und somit auch Gott in erster Linie aussagen will. Es geht dabei um die klassischen Fragen, wer hat wem, was, zu welcher Zeit, in welchen Umständen und aus welchen Gründen gesagt. Dann gibt es aber auch weitere Ebenen, zum Beispiel die prophetische Ebene und auch die persönliche Ebene. Diese beiden Ebenen, die können auch deckungsgleich sein mit der heilsgeschichtlichen Ebene. Zum Beispiel haben die Aussagen in den alttestamentlichen Propheten zum messianischen Reich sowohl heilsgeschichtlich als auch prophetisch dieselbe Bedeutung, da sich diese Prophezeiungen noch erfüllen werden. Und einige Kapitel aus den neutestamentlichen Briefen, die haben heilsgeschichtlich und persönlich die gleiche Bedeutung. Klassische Beispiele sind Römer Kapitel 12 in Bezug auf unser Leben als Wohlgefallen und Wohlgeruch für Gott, oder auch Epheser 5 in Bezug auf die Ehe. Es kann auch noch weitere Ebenen geben, die teilweise zur Erklärung bestimmter Aussagen herangezogen werden. Ein klassisches Beispiel ist 1. Korinther 11 und das Thema Kopftuch für Frauen. Einige Ausleger ziehen da die historische oder die kulturelle Ebene hinzu, um zu erklären, weshalb die Anweisung für Frauen, ein Kopftuch zu tragen, heute für uns nicht gilt. Das kann auch zu sehr angeregten Diskussionen unter Christen führen. Vielleicht haben Sie damit auch schon Erfahrungen gemacht. Wieso erzähle ich Ihnen das alles? Nun, gerade der Brief von Paulus an die Römer wird nach meiner Erfahrung viel zu oft sehr persönlich und weniger heilsgeschichtlich angewendet. Achten Sie mal darauf, wie viele Botschaften zum Römerbrief erst bei Kapitel 12 anfangen, anstatt sich mit den vorangehenden und komplexeren Kapiteln 1 bis 11 zu beschäftigen. Und deshalb möchten wir uns heute Morgen die vorliegenden Verse in erster Linie heilsgeschichtlich ansehen und versuchen, nicht gleich alles auf uns persönlich zu beziehen. Als erstes nehmen wir uns einige Minuten Zeit für die Ausgangslage und die Zielsetzung des Römerbriefs. Paulus legt diese in den Versen 1 bis 17 dar und wir gehen diese kurz miteinander durch, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wir beginnen mit Römer 1, die Verse 1 bis 6. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Paulus ist berufener Apostel und er hat den Auftrag, den Nationen das Evangelium Gottes zu verkündigen. Wir lernen im Studium der Briefe von Paulus, dass sein Evangelium nochmals über die Lehren der vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hinausgeht. Er hat einen speziellen Auftrag mit einer klaren Zielgruppe und erhielt dazu alle von Gott notwendigen Offenbarungen. Wir fahren fort mit den Versen 7 und 8 von Kapitel 1. Allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Die Adressaten dieses Briefes sind gläubige Christen in Rom. Wir dürfen uns durchaus auch persönlich fragen, was diese Christen für einen Glauben gehabt haben müssen, dass er der ganzen Welt, wie Paulus sagt, verkündet wurde. Aus Römer 16, Vers 19 wissen wir, dass dieses Zeugnis der Gemeinde in Rom vermutlich mit dem herausragenden Gehorsam dieser Christen zu tun hatte. Wir fahren fort mit den Versen 9 und 10. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euch erwähne, allezeit flehend in meinem Gebeten, ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Paulus selbst, er war nie bei den Christen in Rom, bei seinen drei Missionsreisen kam er nie weiter westlich als bis nach Griechenland. Das lag aber nicht an mangelnder Dienstbereitschaft oder Reiselust, sondern der Grund war ein anderer. Paulus gab sich ganz dem Willen Gottes hin. Wie tat er das? Er nahm sich zwar vor, nach Rom zu reisen, aber er wollte das nur tun, wenn wirklich auch der Segen Gottes darauf lag und sich entsprechend auch die Türen öffneten. Schlussendlich konnte er aber erst als Gefangener nach Rom reisen, wo er dann vermutlich auch verurteilt und hingerichtet wurde. Die Verse 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ja, Paulus, er verlangte nach der Gemeinschaft mit den Gläubigen in Rom. Und das hatte zwei Gründe. Erstens wollte er ihnen geistliche Gnadengaben mitteilen. Wir können davon ausgehen, dass er damit die tiefen Lehren seines Evangeliums meint, wie schon vorhin angetönt. Zweitens wollte er durch ihren Glauben getröstet werden. Wir haben gesehen, dass dieser Glaube weltweit bekannt war. Da ist es nur verständlich, wenn Paulus sich davon Trost und auch Ermutigung für seinen Dienst erhofft. Paulus, er war schließlich auch nur ein Mensch. Die Verse 13 bis 15. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Immer wieder bezeugt Paulus in seinen Briefen seinen speziellen Auftrag, nämlich die Offenbarungen Jesu, welche er von ihm empfangen hat, den Nationen weiterzugeben. Er richtete sein ganzes Leben nach diesem Auftrag aus, und zwar so sehr, dass er sich in der Schuld sah gegenüber jedem Menschen, den er mit diesem Evangelium noch nicht erreicht hatte. Paulus wollte auch die Römer über eine Fülle an Themen unterrichten, weshalb er ihnen den vor uns liegenden, ausführlichen und tiefgehenden Brief schrieb. Das ist die Ausgangslage für den Römerbrief. Und die Zielsetzung wird uns in den Versen 16 und 17 beschrieben. Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Dieser Vers 16 ist wohl einer der bekanntesten Verse des Römerbriefs, wenn nicht der ganzen Bibel. Oft wird er im Zusammenhang mit dem ersten Teil zitiert, nämlich dahingehend, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen. Das ist auch gut so, aber dabei kann der zweite Teil dieses Verses etwas in den Hintergrund rücken, wodurch auch der Blick für Gottes Heilsgeschichte an Bedeutung verliert. Das darf keinesfalls passieren. Was sagt Paulus im zweiten Teil? Dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Wieso ist das wichtig für uns? Aus zwei Gründen. Erstens ist die Erwählung Israels, also der Juden, ein elementarer Bestandteil von Gottes ganzem Heilsplan. Wenn wir diese Tatsache, diese Erwählung nicht vor Augen haben, verstehen wir unter Umständen die ganze Bibel falsch, vor allem den prophetischen Aspekt davon. Zweitens betrifft uns die Geschichte Israels auch ganz persönlich. Denn Paulus sagt darüber in 1. Korinther 10, Vers 6, dass uns diese Geschichte zum Vorbild dienen soll, damit wir eben nicht die gleichen Fehler machen. In Vers 17 schließlich zeigt Paulus auf, was wir aus dem Evangelium lernen, welches er in den nächsten 16 Kapiteln darlegt. Gerechtigkeit aus Glauben. Und somit sehen wir zwei Ziele des Römerbriefs. Erstens, Gottes Heilsplan aufzuzeigen, speziell im Fokus auf Juden und Heiden. Zweitens, das Evangelium der Gnade, der Gerechtigkeit aus Glauben für jeden Menschen darzulegen. Die Ausgangslage und die Ziele des Römerbriefs, die müssen wir bei diesem Studium immer im Hinterkopf behalten. Und das gilt auch speziell jetzt, wo wir uns der eingangs gestellten Frage zuwenden. Und wir finden die Antwort darauf in den Versen 18 bis 22 von Römer Kapitel 1. Unsere Frage lautet: Weshalb glauben die Menschen die Wahrheit selbst dann nicht, wenn man sie ihnen beweisen kann? Und wir lesen dazu Römer 1, 18 bis 22. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Ist uns bewusst, was wir soeben gelesen haben, was die traurige Antwort auf unsere Frage ist? Die Menschen glauben die Wahrheit selbst dann nicht, wenn man sie ihnen beweisen kann, weil sie schon wissen, was die Wahrheit ist. Jeder Mensch erkennt die Wahrheit. Er erkennt, dass Gott die Wahrheit ist, dass sein Wort, die Bibel, die Wahrheit ist. Aber die meisten Menschen möchten das nicht wahrhaben. Und das ist der Kampf gegen die Wahrheit, mit dem wir uns heute Morgen in drei Punkten auseinandersetzen werden. Zuerst werden wir miteinander anschauen, wie sich diese Verse 18 bis 22 eins zu eins zur Zeit Jesu mit den Juden erfüllt haben. Dies ist gewissermaßen die historische Ebene und entspricht auch dem Schema von Vers 16. Die Juden zuerst und wir lernen daraus. Als zweites betrachten wir die heilsgeschichtlich-prophetische Ebene dieses Abschnitts. Und dabei werden wir sehen, wie sich diese Verse heute vor unseren Augen erfüllen. Im dritten Punkt schließlich beschäftigen wir uns mit den Konsequenzen für uns. Dabei geht es um unseren Umgang mit unseren Mitmenschen und unseren ganz persönlichen Umgang mit dieser Situation. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, der Kampf der Juden gegen Jesus. Bei unserer Fragestellung am Anfang haben wir die Möglichkeit vor Augen gehabt, anderen Menschen beweisen zu können, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist. Wir möchten den Menschen gerne beweisen, dass Jesus die Wahrheit ist. Nun, wenn es eine Gruppe von Menschen gab, die diesen Beweis zweifellos erhielten, dann waren es die Juden zur Zeit Jesu, da sie ihn selbst sahen. Sie hatten die Wahrheit wortwörtlich vor Augen. Der Umgang der Juden mit Jesus und der Wahrheit, die er selbst ist, die lässt sich speziell im Johannesevangelium sehr gut beobachten. Beim Studium von Römer 1 bis 11 sollten wir das Johannesevangelium immer vor Augen haben. Es ist dann, als würde Paulus uns eine Zusammenfassung der Geschehnisse von damals geben und er greift auch die wichtigsten Angriffe von Juden auf und widerlegt diese bis aufs Kleinste. Wir bleiben heute aber bei den Versen 18 bis 22 von Römer 1 und wir beginnen nun mit Römer 1, Vers 18. Ich lese nochmal vor. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Wir lesen von Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Aber es geht nicht um alle Menschen, sondern um eine Gruppe, die Paulus wie folgt definiert, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Was bedeutet dieser Ausdruck? Das Wort besitzen wird auch übersetzt mit niederhalten, unterdrücken, aufhalten, hemmen oder den Weg versperren. Wenn wir nun das Wort Wahrheit mit Jesus gleichsetzen können und dann lesen, dass er niedergehalten, unterdrückt, aufgehalten, gehemmt und ihm den Weg versperrt wurde, denken wir da nicht sofort an den Umgang der Juden mit Jesus? Diese Wörter sind genau genommen noch eine Untertreibung dessen, was die Juden schlussendlich mit Jesus taten. Es geht in diesem Kontext aber nicht um die Kreuzigung Jesu, sondern um die Botschaft, die er verkündete und die er darstellte. Diese Botschaft, diese Wahrheit, die war es, welche die Juden versuchten niederzuhalten, niederzulegen, zu unterdrücken, aufzuhalten, zu hemmen und ihren Weg zu versperren. Wie wir wissen, letztlich erfolglos. Eben über diese Juden wurde und wird Gottes Zorn offenbar und eine Erfüllung dessen sahen wir in der Zerstörung Jerusalems durch die Römer 70 nach Christus. Fahren wir fort mit Vers 19, wo wir lesen, dass die Juden die Wahrheit nicht nur unterdrückten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Jesus als Mensch wurde ja offensichtlich von den Juden erkannt, sonst hätten sie ja nicht mit ihm interagiert. Aber woher wissen wir, dass sie auch Jesus als Messias wirklich erkannten? Nun, zum einen gab es sehr viele prophetische Hinweise und Beweise, dass Jesus der Messias ist, und ich möchte nur kurz drei Beispiele nennen. Erstens ermöglicht der Prophet Daniel durch die Angaben der Jahrwochen in Daniel Kapitel 9 eine ziemlich genaue Berechnung des Auftretens des Messias. Wir sehen, wie die gläubigen Juden zur Zeit Jesu, zum Beispiel Simeon im Tempel, die in Erwartungshaltung waren, weil sie eben wussten, dass es jetzt soweit sein musste. Zweitens werden im Alten Testament auch die sogenannten messianischen Wunder definiert, die einst nur der Messias tun könnte. In Lukas Kapitel 7 lesen wir, wie die Jünger des Johannes Jesus fragen, ob er der Messias ist. Als Antwort verweist er eben nur auf diese Wunder. Drittens tat Jesus Wunder, die nur Gott tun konnte. In Psalm 107 ab Vers 23 lesen wir, wie Gott es ist, der einen Sturm bestellen und ihn auch wieder beenden kann. Und genau das tat Jesus in Matthäus 8 ab Vers 23. Wie war damals die Reaktion der Menschen? Matthäus 8, Vers 27. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Es war klar, dass ein normaler Mensch das niemals tun konnte. Die vielen Beweise, dass Jesus der Messias war, haben auch die ungläubigen Juden wahrgenommen. Ein Zeugnis davon lesen wir in Johannes Kapitel 3. Ich bin mir sicher, dass wir alle den Vers 16 dieses Kapitels auswendig kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Aber haben wir auch vor Augen, wem und warum Jesus das gesagt hat. Bei einem solch bedeutenden Vers könnte man eigentlich erwarten, dass es im Rahmen einer großen Predigt, zum Beispiel der Bergpredigt war. Das war aber nicht der Fall, sondern Jesus sagte diese Worte an Nikodemus. Wir lesen in Johannes 3, wie Nikodemus ein Oberster der Juden war, ein Mitglied des Hohen Rats der Juden. Jesus selbst bezeichnet Nikodemus in Vers 10 als der Lehrer Israels. Er war also sowas wie der Repräsentant des Judentums schlechthin. Nun, was sagt dieser oberste Pharisäer zu Jesus im Gespräch? Wir lesen Vers 2 von Johannes 3. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Es fällt hier auf, dass dieser oberste Lehrer Israels Jesus als Rabbi anspricht. Das ist, als ob ein König einen anderen Menschen mit eurer Majestät anspricht. Eine höhere Anrede konnte Nikodemus für Jesus gar nicht wählen. Und was sagt Nikodemus dann zu Jesus? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus stellt hier keine Vermutung an, er spricht von einem Wissen. Da war er sogar weiter als die Jünger des Johannes, die trotz allem zur Sicherheit nochmals nachfragen wollten, ob Jesus der Messias war, wie wir vorhin sahen. Wieso wussten Nikodemus und die obersten Juden, dass Jesus der Messias ist? Aufgrund der messianischen Wunder, die er wirkte. Nikodemus, als einer der Obersten, wenn nicht der Oberste der Juden, spricht von wir, was bedeutet, der gesamte Hohe Rat, und diese Annahme scheint mir angebracht, alle Juden wussten, dass Jesus der Messias ist. Genau das lesen wir eben auch weiter in unserem Kapitel 1 vom Römerbrief, Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Gott ist für die Menschen unsichtbar. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Aber in Jesus wurde Gott für die Menschen sichtbar, speziell und zuerst für die Juden. Sie waren die Ersten, die das Unsichtbare von ihm geschaut haben, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Eine der bekanntesten Stellen zu diesem Thema ist sicherlich Johannes 5, 39 bis 40, wo Jesus den Juden sagt, in Johannes 5, Abvers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus sagt das ganz klar, die Juden kennen die Schriften zeugen von Jesus, aber die Juden wollten damals nicht zu Jesus kommen. Es war eine bewusste Willensentscheidung. Sie wollten es nicht wahrhaben. Was bedeutete das für die damaligen Juden? Wir lesen es in den letzten Worten von Vers 20 aus Römer 1. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Es gab und gibt keine Ausrede. Wer nicht an Jesus glaubt, der will es nicht. Die Konsequenzen daraus sehen wir im Verlauf aller vier Evangelien und der Apostelgeschichte, zusammengefasst in den Versen 21 und 22 von Römer 1. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Da kommt Gott als Mensch auf diese Welt und die Menschen, die Juden, erkennen ihn als Gott. Aber was tun sie? Sie wehren sich gegen die angebrachte Reaktion, nämlich Dank und Verherrlichung Gottes, und verfallen in Torheit. Ihr Herz wird verfinstert. Sie sagen Nein zu Gott. Was waren damals die Konsequenzen, die aus dieser Entscheidung gegen Gott folgten? Das messianische Reich, welches die Juden so sehnsüchtig erwarteten, wurde verschoben. Aus Sicht der damaligen ungläubigen Juden muss man sogar sagen, dass es nicht nur verschoben, sondern aufgehoben wurde. Am Anfang der Evangelien, speziell bei Matthäus, sehen wir, wie Jesus dieses messianische Reich ankündigt, es erklärt, die Menschen darauf vorbereitet. Er war dazu in die Welt gekommen. Die Juden standen praktisch vor der Tür, aber sie lehnten es ab. Wir wissen natürlich, dass das für Gott keine Planänderung bedeutete. Er ist ewig und wusste, wie es kommen würde. Nicht ohne Grund heißt es in Epheser 1, Vers 4, dass die Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt auserwählt war. Es ging aber noch weiter. Die Juden lehnten Jesus nicht nur ab, sondern sie bekämpften ihn. Die Wahrheit fordert die Menschen zu einer Entscheidung heraus. Die Juden konnten nicht einfach gleichgültig sein und Jesus ignorieren. Sie mussten handeln. Es gab nur dafür oder dagegen. Und sie entschieden sich dagegen, und zwar so heftig, wie es nur möglich war. Sie kreuzigten ihn. Pilatus sagt den Juden sogar noch, dass Jesus unschuldig ist. Und ihre Reaktion zeigt uns, dass sie das wussten, denn sie widersprachen nicht, sondern schrien nur noch lauter: Kreuzige ihn. Nicht nur das, sondern sie antworteten Pilatus auch noch etwas anderes. Matthäus 27, Vers 25. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, und spätestens im Jahr 70 nach Christus wurde dann dieser grauenhafte Wunsch erfüllt. Die Römer eroberten Jerusalem, zerstörten den Tempel und ermordeten die Juden, die damals noch in der Stadt lebten. Wir können davon ausgehen, dass es vor allem diese religiösen Juden waren, die den Herrn Jesus kreuzigten. Ich möchte klarstellen, dass wir hier nicht mit dem Finger auf diese Juden zeigen. Keiner von uns sollte so kühn sein, zu behaupten, er hätte es bestimmt besser gemacht. Wir haben das Vorrecht, dass wir alles in Gottes Wort lesen und daraus lernen können. Und wir haben mit den Juden von damals ein negatives Vorbild, von dem wir demütig lernen möchten. Wir kommen zum zweiten Punkt, der Kampf der Welt gegen Gott. Nachdem wir gesehen haben, wie sich diese Verse aus dem Römerbrief 1:1 mit den Juden im Kampf gegen Jesus abgespielt haben, legen wir jetzt den Fokus auf unsere heutige Zeit. Paulus' Briefe richten sich ja an uns, an die Gemeinde. Das war sein Auftrag. Deshalb beschäftigen wir uns nun mit der heilsgeschichtlich-prophetischen Ebene dieses Abschnitts aus Römer 1, 18 bis 22. Wir lesen nochmals den Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Vers noch heute zu uns spricht, dann müssen wir uns fragen, worin denn Gottes Zorn besteht und inwiefern dieser vom Himmel her offenbart wird. Was bedeutet das genau? Die Antwort finden wir im Vers 24 von Römer 1. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit. Das ist Gottes Zorn, den wir heute und eigentlich schon lange erkennen, dass er die Menschen machen lässt und nicht in ihr schreckliches Handeln eingreift. Zur Zeit des Alten Testaments zum Beispiel war das anders. Gott wollte Ninive bestrafen, weil sie sündig lebten. Damals hielt er sich in diesem Sinne nicht zurück, sondern griff offensichtlich in das Welthandeln ein und ließ dies auch durch seine Propheten Jona und Nahum verkündigen. Heute hat Gott natürlich immer noch alles in seiner Hand, aber er lässt die Menschen machen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er die Welt von Satan beherrschen lässt. Und darin zeigt sich Gottes Zorn. Interessant ist dabei auch, dass es heißt, dass sein Zorn vom Himmel her offenbart wird. Das deutet auch auf die Distanz von Gott zu dieser Welt hin. Es steht nicht einfach, dass der Zorn offenbart wird oder am Wirken wäre, sondern der Zorn wird vom Himmel her, also aus einer gewissen Distanz, offenbart. Weiter im Vers 18 wird die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen erwähnt, über welche Gottes Zorn offenbart wird. Diese Gottlosigkeit war ja genau das Ziel der Menschen, sie wollten gottlos sein. Und diesem fatalen Wunsch kam Gott nach. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, das sind praktisch Synonyme, denn nur bei Gott findet sich die wahre Gerechtigkeit. Was gottlos ist, ist automatisch auch ungerecht. Dabei müssen wir auch vor Augen behalten, dass unser menschlicher Sinn von Gerechtigkeit nicht Gottes Sinn von Gerechtigkeit entsprechen muss. Wir haben eine beschränkte Vorstellung davon, was wir als gerecht empfinden, und jeder von uns hat eine eigene Meinung. Zum Beispiel wurde bezüglich der Klimakleber mal die Aussage gemacht, dass man diese einfach kleben lassen soll. Diese Aussage findet manche Christ amüsant, manch anderem geht das vielleicht zu weit. Bei Gottes Gerechtigkeit gibt es das jedoch nicht. Da gibt es keine verschiedenen Meinungen, da gibt es nur eine wahrhaftige und ewig gültige Gerechtigkeit. Und wer Gott los sein will, ist auch die Gerechtigkeit los und lebt entsprechend in Ungerechtigkeit. Diese Menschen nun sind es, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Was dieser Ausdruck bedeutet, das haben wir zuvor miteinander angeschaut und dabei gesehen, wie das eben genau auf den Umgang der Juden mit Jesus zutraf. Heute hat sich diese Situation nicht geändert. So wie der Großteil der Juden damals Jesus ablehnte, so lehnt auch der Großteil der Welt heute Gott ab. Die Welt, die Menschen wehren sich gegen die Wahrheit, gegen Gott, sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, münden schlussendlich aber alle in den einen ein. Der Mensch ist zu stolz, um einer Autorität, der er entsprechend Rechenschaft ablegen müsste, über sich zu akzeptieren. Deshalb hat der Mensch sich selbst an die Stelle von Gott gesetzt, und das lesen wir im Vers 25 von Römer 1, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer. Die Menschen lehnen die Wahrheit ab. Da könnte man jetzt aber einwerfen und sagen, woher sollen die Menschen die Wahrheit erkennen? Sie können doch nichts dafür, wenn sie noch nie von Gott gehört haben. Um diesen Einwand wusste Paulus natürlich und fährt entsprechend fort in Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Ja, nun fragen wir uns, wie Gott den Menschen denn die Wahrheit offenbart hat. Die Juden zur Zeit Jesus hatten es da doch viel einfacher als die Menschen heute. Sie hatten die Prophetien auf den Messias, die messianischen Wunder und die Wunder allgemein, die nur Gott vollbringen konnte. Nikodemus bezeugte es ja genau das in Johannes 3, Vers 2 am Schluss, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Es waren also die Wunder, die Jesus wirkte, diese Zeichen, welche die Juden schlussendlich überzeugen konnten. Wir könnten nun also den nächsten Einwand vorbringen und Paulus damit konfrontieren, dass wir es heute nicht mehr so einfach haben, weil weder Jesus noch seine Apostel sind hier auf Erden und vollbringen offensichtliche Wunder und wirken Zeichen. Wie also kann man davon sprechen, dass die Wahrheit Gottes den Menschen offenbart ist, wie Paulus es in Vers 19 tut? Auch mit dieser kritischen und anscheinend berechtigten Frage rechnete Paulus und geht darauf im nächsten Vers ein. In meiner Übersetzung, das ist die Elbefelder, da wird diese Antwort von Paulus sogar mit zwei Gedankenstrichen vom restlichen Text getrennt, was zeigt, dass Paulus hier extra einen Einwand macht, um genau diese Frage zu beantworten. Es gibt nämlich noch heute ein solches Zeichen, ein Wunder. Ein Wunder, das jeder Mensch sehen und ergreifen kann. Ein Wunder, das den Menschen ganz klar aufzeigt, dass es einen Gott geben muss. Wir lesen Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Gottes Wort sagt es unmissverständlich. Die Menschen, also jeder Mensch, erkennt anhand des Gemachten, und damit ist die Schöpfung gemeint, Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Gottes ewige Kraft meint, dass es nichts gibt, was Gott nicht kann. Er ist allmächtig. Durch seine Kraft besteht die ganze Welt. Der Ausdruck seine Göttlichkeit stellt klar, dass er nicht ein allmächtiger Supermensch ist, sondern Gott, der über uns als Menschen und der Schöpfung steht. Hier kann man nun kritisch einwerfen, dass das offensichtlich nicht der Fall ist, sonst müsste ja jeder Mensch, der die Schöpfung wahrnimmt, sich sofort bekehren. Dass es nicht der Fall ist, das ist ja offensichtlich, sonst wäre ja jeder Mensch wiedergeboren und Evangelisation wäre völlig hinfällig. Wie also beweist die Schöpfung die Wahrheit Gottes und warum bekehrt sich eben nicht jeder Mensch durch die Wahrnehmung der Schöpfung? Die meisten Menschen haben kein Interesse an der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht das, was sie im Leben suchen, sondern sie suchen ihr Glück. Wenn ein Mensch gottlos lebt und entsprechend sich selbst als das Höchste im Leben sieht, die höchste Instanz seines Lebens, ist sein Ziel logischerweise, dieses Leben zu erfüllen. Ein Mensch ohne Gott sucht nach seinem eigenen Glück und nicht nach der Wahrheit. Wenn ein Mensch wirklich nach der Wahrheit sucht, wird er sie finden. Und dass ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht, in der Schöpfung die Wahrheit findet, können wir beweisen. Dafür müssen wir uns nur kurz und gedanklich mit dem Universum der ganzen Schöpfung Gottes auseinandersetzen. Ungefähr seit dem 20. Jahrhundert ist sich die Wissenschaft oder die wichtigsten Wissenschaftler einig, dass das Universum einen Anfang hatte. Vorher glaubten viele Wissenschaftler noch, dass das Universum ewig und ohne Anfang sei. Aber heute weiß man, das Universum hat einen Anfang gehabt. Dass das Universum einen Anfang hat, erfordert jedoch auch, dass es eine Ursache für das Universum gibt. Alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Es kann nicht plötzlich etwas da sein, ohne dass es dafür eine Ursache gibt. Und somit hat auch das Universum eine Ursache. Die Wissenschaft, welche Gott als Schöpfer ausschließen will, hat keine Erklärung für die Ursache des Universums. Deshalb sagen sie einfach, dass es halt einen Urknall gegeben habe. Ist ja logisch, oder? Es braucht eine Ursache, welche halt einfach der Urknall ist. Also diese hochintelligenten Menschen glauben, es gab nichts, dann gab es einen Knall und dann gab es plötzlich etwas, das sich in Millionen von Jahren zum heutigen Stand der Dinge entwickelte. Diese Annahme hat jedoch ein Problem. Der Urknall ist ein Ereignis, das aus dem Nichts stattgefunden und dann dazu geführt habe, dass sich das gesamte Universum entstanden ist und sich seitdem entwickelt hat. Wenn wir aber die Schöpfung anschauen und beobachten, wie hoch entwickelt sie ist, dann merken wir, dass ein Urknall als Ursache eine ziemlich dürftige Erklärung ist. Woraus besteht nun das Universum? Aus Raum, Zeit und Materie. Wenn Raum, Zeit und Materie einen Anfang haben, dann muss die Ursache davon diese drei Dinge noch übersteigen. In anderen Worten, die Ursache des Universums muss raumlos, zeitlos, also ewig und immateriell sein. Diese Ursache muss auch enorm mächtig sein, um das Universum aus dem Nichts zu erschaffen. Und sie muss jemand sein, der persönlich handelt, um sich für die Schöpfung zu entscheiden. Denn eine unpersönliche Kraft hat nicht die Fähigkeit, sich für die Erschaffung von etwas zu entscheiden. Erst recht nicht für die Schöpfung, wie wir sie heute sehen. Wenn wir uns diese Schöpfung genauer anschauen, dann gibt es noch viele weitere Beweise darin, dass es einen Gott geben muss, der sie geschaffen hat. Denken wir nur an die Feinabstimmung der Gravitationskraft, an die Befolgung der Naturgesetze oder auch an die unfassbar komplexe Nachricht der menschlichen DNS. Ich habe jetzt dieses Thema der Beweiskraft der Schöpfung nur kurz angerissen, aber es gibt ganze Bücher darüber. Wir sehen, ein Mensch, der wirklich nach der Wahrheit sucht, er wird sie finden. Jeder Mensch ist somit in der Lage zu erkennen, dass Gott allmächtig und der einzig wahre Gott ist. Was tun sie aber mit dieser Erkenntnis? Sie unterdrücken sie in Ungerechtigkeit. In anderen Worten, sie wollen es nicht wahrhaben. Und die Konsequenzen davon, die beschreibt Paulus in Vers 21. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Die logische Folge davon, Gott zu erkennen, ist ihn zu verherrlichen und ihm Dank darzubringen. Ein Mensch, der das nicht akzeptiert und stattdessen gottlos sein möchte, wird in seinen Überlegungen schlussendlich in Torheit verfallen. Weisheit gibt es ohne Gott nicht. Nur schon in den ersten zwei Kapiteln vom 1. Korintherbrief wird so oft und deutlich beschrieben, dass menschliche Weisheit einfach nichts ist vor Gott. Deshalb ist es lächerlich, wenn sich ein Mensch auf seine eigene Weisheit beruft, anstatt sich auf die Weisheit Gottes zu stützen. Und Paulus zieht auch die logische Schlussfolgerung in Vers 22. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Dass die gottlosen Menschen zu Toren geworden sind, das lässt sich im gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte beobachten. Es ist immer dort am schlimmsten, wo man sich am meisten von Gott abgewendet hat. Ein Mensch, der nicht wiedergeboren, aber doch wenigstens gottesfürchtig ist, lebt und handelt meistens noch weiser als einer, der gar nichts von Gott wissen will. Dass die Schöpfung ein Beweis für Gott ist, das möchten die gottlosen Menschen natürlich nicht wahrhaben. Ignorieren lässt sich dieser Beweis aber nicht. Was machen die Menschen also? Sie bekämpfen die göttliche Schöpfungsordnung. Wir können das in allen aktuellen Themen der Gesellschaft erkennen. Nehmen wir als eines der Beispiele die Verleugnung der Tatsache aus 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, das ist ein fundamentaler Bestandteil der Schöpfung und diesem Geschöpf Mensch. Der Mann und die Frau, die ergänzen sich perfekt und sie sind zwei Teile, die zusammengehören. Sie weisen wichtige Unterschiede auf und haben unterschiedliche Rollen. Und Gott zeigt den Menschen ganz klar, was seine Stellung und Aufgaben sind. Dort, wo sich die Menschen gegen diese Ordnung widersetzen, werden sie eben zu Toren. Sie errichten ein Lügenkonstrukt, das immer mehr falsche Tatsachen schafft und immer offensichtlicher nicht funktionieren kann. Gott sagt Mann und Frau. Der Mensch antwortet Nein. Was folgt? Kurz gesagt und in chronologischer Reihenfolge, begonnen mit dem Feminismus, die sexuelle Revolution, Akzeptanz und Förderung der Homo-Ehe, die Transgender-Förderung, die wir heute beobachten. Und heute sind wir schon so weit, dass dafür gekämpft wird, dass man auch bei Kindern ab 5 Jahren die geschlechterspezifischen Körperteile verstümmeln darf. Der nächste Schritt, der sich in seinen Anfängen schon erkenntlich macht, das wird voraussichtlich die Akzeptanz und auch die Förderung der Pädophilie sein. Schließlich ist doch auch das alles Liebe und einvernehmlich. Altersunterschiede, die dürfen der Liebe nicht im Weg stehen. Ja, über dieses Thema könnte man ein Buch füllen, ich will es aber nur kurz erwähnen als eines von vielen Beispielen. Um auf den Vers 22 zurückzukommen, wir sehen, dass dort, wo sich der Mensch gegen Gott und seine Schöpfungsordnung widersetzt, dieser Mensch zu einem Tor wird. Was passiert nun, wenn wir die Menschen, die Gott und seine Schöpfungsordnung ablehnen, mit der klaren Wahrheit der Schöpfung und der Bibel konfrontieren? Was passiert zum Beispiel, wenn wir die Menschen, die die Schöpfung von Mann und Frau verneinen, damit konfrontieren, dass dies nicht die Wahrheit ist? Ja, ich schaue mir sehr gerne solche Debatten an und sie verlaufen eigentlich immer gleich. Ab dem Punkt, an dem die gottlosen Menschen nicht mehr argumentieren können, und der ist häufig schnell erreicht, zeigen sie immer die gleiche Reaktion. Sie nutzen persönliche Angriffe gegen den Gesprächspartner, um von der Sache abzulenken und den anderen schlecht darzustellen. Die Hoffnung dabei ist, dass niemand merkt, dass der andere eigentlich die Wahrheit sagt. Die Person wird angegriffen. Und genau das sehen wir ja auch im Umgang der Juden mit Jesus. Extremere Reaktionen, die ich auch schon gesehen habe, das sind laute Aufschreie und dass man den Gesprächspartner verbieten möchte, irgendetwas zu sagen. Dieses Verhalten, das bezeichnet man modernerweise auch als Cancel Culture, also eine Kultur, die angeblich falsche Aussagen verbietet, anstatt sie zu widerlegen. Wieder sehen wir die Parallelen zu den Juden und Jesus. Manchmal, da kommt es mir vor wie ein kleines Kind, das sich die Finger in die Ohren steckt und laut aufschreit, weil es nicht hören will, was die Eltern zu sagen haben. Die Menschen wissen, was die Wahrheit ist. Aber sie wollen sie unter keinen Umständen akzeptieren. Nun, wie sollen wir als Christen und als Gemeinde damit umgehen? Was sollen wir tun, wenn die Bibel als einzige und unfehlbare Wahrheit angezweifelt und gar angegriffen wird? Und das ist unser dritter Punkt, die Konsequenzen für uns. Alles, was wir heute miteinander angeschaut haben, das beruht auf der Grundlage, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass jeder Mensch in der Lage ist, das zu erkennen. Und diese Grundlage ist von entscheidender Bedeutung. Wenn sie nicht zutreffen würde, dann wäre unser Glaube und alles, was wir bisher und auch in unserem ganzen Leben gelernt haben, ein schlechter Witz. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort und Gottes Wort nicht wahr wäre, dann hätte unser Glaube keine Grundlage. Es wäre dann nicht mehr als eine der unzähligen Religionen, die den Menschen keine Hoffnung und Sicherheit geben können. Diese Tatsache, dass die Bibel die Wahrheit ist, hören die anderen Menschen nicht gerne. Wir haben miteinander unterschiedliche Reaktionen angeschaut. Egal nun, wie die Menschen reagieren, halten wir uns bei jedem Gespräch und allem, was wir sagen, immer an zwei Dinge: Wahrheit und Liebe. Egal was wir sagen, es soll immer die klare Wahrheit sein, aber auch in Liebe übermittelt. Wer nur die Wahrheit ohne Liebe sagt, ist hart und ablehnend. Wer nur die Liebe übermittelt, aber dabei nicht die Wahrheit in den Vordergrund stellt, sagt entweder gar nichts oder sogar etwas Falsches aus. Die Wahrheit ist die Bibel, Gottes Wort. Daran dürfen und sollen wir immer festhalten. Die Wahrheit ist das beste Fundament für jedes Gespräch. Wenn die Wahrheit der Bibel angezweifelt wird, dann lassen wir uns davon nicht beirren. Dass die Menschen es nicht wahrhaben wollen, ist normal. Und dann kommt eben der zweite Punkt ins Spiel, Liebe. Wenn wir nur mit der Bibel in der Hand auf die Menschen eindreschen, bestätigen wir nur eines der Vorurteile gegenüber Christen. Unser Herr hat es selbst gesagt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Versuchen wir, die Menschen mit den Augen unseres Herrn Jesus Christus zu sehen. Wenn wir jemandem mit ehrlicher Liebe begegnen, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass er auch offen ist für ein Gespräch. Also, der Grundsatz für unseren Umgang mit gottlosen Menschen, das ist Wahrheit und Liebe. Wie aber können wir ganz persönlich mit der allgegenwärtigen und doch bedrückenden Situation, in der sich unsere Welt befindet, fertig werden? Die Anleitung dazu finden wir in Hebräer 12, Vers 2a. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, das ist die Begebenheit, als Jesus seinen Jüngern auf dem Wasser entgegenkam und Petrus aus dem Schiff sprang und ebenfalls auf dem Wasser zu Jesus lief. Wann begann Petrus zu sinken? Als er den Blick von Jesus weg und auf den Sturm um sich herum richtete. Wir dürfen, ja wir müssen unseren Blick immer auf unseren Herrn Jesus Christus richten. Es fragt sich aber, wie genau geht das? Wir sind ja nicht wie Petrus damals effektiv in der Lage, Jesus zu sehen und unseren Blick auf ihn zu richten. Ebenfalls sind wir nicht auf dem Wasser und müssen zusehen, dass wir nicht versinken. Wir haben noch viel mehr und ganz andere Probleme. Was bedeutet es also in der Praxis, unseren Blick auf Jesus zu richten? Ganz einfach. Beten. Das klingt jetzt vielleicht sehr simpel und das ist es eben auch. Wann immer wir beten, sprechen wir mit Jesus Christus. Logischerweise ist dabei unser Blick auf ihn gerichtet. Wir können jederzeit und für alles beten, sei es in einem Problem oder einer Unsicherheit, bei einer Entscheidung, wo wir nicht sicher sind, in schwierigen Situationen oder Nöten oder auch, um nicht zu sagen vor allem, im Dank für seine barmherzige Liebe zu uns. Wenn wir uns vor Augen führen, wie groß und allmächtig unser Herr ist, dann ist es einfach nur überwältigend zu wissen, dass er sich um jeden einzelnen von uns persönlich kümmert. Ist das nicht ein Grund, ihm immer und fortwährend anzubeten und ihm zu danken? Beim Beten gibt es kein zu viel und es gibt auch keinen falschen Zeitpunkt und falsche Worte. Unser Vater im Himmel, er versteht uns immer richtig und er weiß, was wir meinen. Und nicht nur das, er weiß auch am besten, was wir brauchen. Es ist aber unsere Entscheidung, ob wir seine Liebe auch wirklich annehmen oder unser Leben alleine leben möchten. Ein Leben im Gebet ist ein Leben in der Abhängigkeit von Jesus und ein besseres Leben gibt es nicht. Nochmals, egal was passiert und in welcher Situation wir gerade stehen, beten wir. Zu beten ist nie ein Fehler, sondern immer ein Fortschritt. Wir kommen zum Schluss und ich möchte die heutige Botschaft nochmals kurz zusammenfassen. Wir haben uns eingangs die Frage gestellt, ob ungläubige Menschen an Gott und an die Bibel glauben würden, wenn wir beweisen könnten, dass die Bibel die Wahrheit ist. Die Antwort lautete, nein, selbst dann glauben es die meisten Menschen nicht. Weshalb das so ist, das sehen wir in Römer 1, 18 bis 22. Diese Menschen wollen nicht an Gott glauben, sondern wollen nicht eingestehen, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil sie schon wissen, dass sie die Wahrheit ist. Jeder Mensch kennt die Wahrheit, aber die meisten möchten sie nicht wahrhaben. Als warnendes Beispiel sehen wir den Umgang der Juden mit Jesus. Keine andere Gruppe von Menschen war ihm auf Erden so nahe und konnte mit eigenen Augen sein Wirken beobachten und mit eigenen Ohren seine Worte hören. Die Juden erkannten, dass Jesus der Messias, dass er die Wahrheit ist, aber sie sagten nein. Sie forderten sein Blut und waren bereit, die Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen, was nicht zuletzt in der Eroberung Jerusalems, Zerstörung des Tempels und der Verfolgung der Juden mündete. Ist die Situation heute besser? Nein. Auch heute wehren sich die Menschen gegen Gott. Jeder Mensch, der sich ehrlich mit dem Thema befasst, erkennt nur schon anhand der Schöpfung, dass die Bibel die Wahrheit ist, dass sie das Wort des lebendigen Gottes ist. Aber wieder sagt der Mensch nein. Die Folgen der Gottlosigkeit sind offensichtlich, die Menschen versinken in immer größer werdende Lügenkonstrukte und in maßloser Torheit. Die Menschen, sie sind gottlos. Römer 1, Vers 17 bringt das klar auf den Punkt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nur aus Glauben, also den Glauben an die Wahrheit, können die Menschen und wir wirklich leben. Der Kampf gegen die Wahrheit, das ist ein Selbstmord, ein ewiger Selbstmord. Wie reagieren wir darauf? Im Umgang und im Gespräch mit diesen Menschen halten wir uns immer den Grundsatz Wahrheit und Liebe vor Augen und versuchen, die Menschen so zu erreichen. Persönlich richten wir unseren Blick konsequent auf Jesus und leben im Gebet zu ihm, weil wir abhängig von ihm sind. Zu beten bedeutet immer einen Fortschritt. Wie sagt es der Hebräerbrief in den Versen 1 bis 2 vom Kapitel 12? Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du die Wahrheit bist, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir dein Wort haben und lesen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, immer uns das vor Augen zu halten und auch in dieser ganzen bedrückenden Situation, in der wir leben, dass wir einfach unseren Blick auf dich richten und auf unsere Menschen versuchen, mit Wahrheit und mit Liebe zu erreichen. Schenk uns dazu Gnade, Herr, und gebrauche du uns als Werkzeuge für dich und zu deiner Ehre. Ich danke dir dafür. Amen.